Irgendwas mit Daten. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Daten, dem Podcast zur Datenanalyse in der Industrie. Heute gibt es die erste Folge einer ganzen Serie zur statistischen Versuchsplanung, zum Design of Experiments oder auch DOE. Das ist eins meiner Lieblingsthemen bei der Datenanalyse und das ist deswegen eins meiner Lieblingsthemen, weil das in meinem Studium der erste große Moment war, wo ich gedacht habe, boah, das ist ja toll, was damit alles so geht. Man kann super komplexe Sachen untersuchen und ohne jetzt tausende von Versuchen zu machen, die ja keiner machen kann oder auch will, kriegen wir trotzdem über die Statistik und über die Analyse heraus, was jetzt die wichtigen Größen sind und was gute Einstellungen für die wichtigen Größen sind. Und wir wissen hinterher auch, was als nächstes passieren wird, weil wir dieses System gut genug verstanden haben. Natürlich geht das nicht einfach so, sondern das ist ein bisschen aufwendiger. Deswegen gibt es da eben auch eine ganze Serie jetzt zu. Und hier im ersten Teil geht es erstmal darum, was ist denn jetzt genau statistische Versuchsplanung? Genauer statistische Versuchsplanung und Auswertung. Und dann im nächsten Teil geht es um die Planung selber. Da wird es auch ein kleines Beispiel zu geben. Und wenn Sie Spaß haben, dürfen Sie das natürlich gerne auch zu Hause nachmachen. Sie brauchen dazu nichts Besonderes außer Papier, Bleistift, ein Lineal, eine Schere und dann geht's auch schon los. Dazu dann beim nächsten Mal mehr. Im dritten Teil gucken wir uns an, welche Versuchspläne gibt es und welche Auswahlkriterien, wann mache ich denn was? Wie kriege ich jetzt da irgendwie einen Plan raus, der mir das liefert, was ich gerne untersuchen möchte? Die Auswertung von Versuchsplanergebnissen ist dann Teil 4. Und last but not least, im fünften Teil geht es darum, was können wir jetzt damit anfangen? Also wie können wir diese Ergebnisse nutzen, um besser den Prozess zu verstehen oder das Produkt zu verbessern oder die Qualität zu optimieren oder was auch immer unser Ziel dabei war. Fangen wir also mal an mit der Frage, was ist denn jetzt eigentlich statistische Versuchsplanung und worin unterscheidet sie sich von der, ich nenne sie mal, normalen Versuchsplanung? Denn wenn wir Versuche machen, dann planen wir ja sowieso immer vorher, was wir so machen wollen und machen nicht zufällig irgendwas irgendwie. Wir beschäftigen uns mit der Frage, was Wechselwirkungen sind und warum sie wichtig in Prozessen sind und welche Voraussetzungen es gibt, um überhaupt statistische Versuchsplanung, also um DOE auch umsetzen und zu können und da den Nutzen rausziehen zu können. Also fangen wir erstmal damit an, was unterscheidet denn statistische Versuchsplanung von der normalen Versuchsplanung? Ja, übliche Versuchsplanung heißt, ich plane meine Versuche. Ich überlege mir, was ich machen will, in welchen Stufen ich zum Beispiel meine Temperatur verändern möchte, welche Materialien ich einsetzen möchte und ich überlege mir daraus einen Plan. Das klingt ja erstmal gar nicht so schlecht. Das funktioniert ja auch in vielen Fällen ganz gut. DOE, Design of Experiments, ist ein bisschen mehr, denn da geht es erstmal nicht nur um die Planung, sondern auch um die Auswertung und vor allen Dingen ist der Ansatz ein bisschen mehr als nur das Vorwissen, was wir in der ganz normalen Versuchsplanung natürlich auch immer nutzen. Ziel, wenn wir eine normale Versuchsplanung haben, ist üblicherweise einen besseren Arbeitspunkt zu finden, also ein Optimum zu erreichen. Ziel bei der DOE kann das auch sein, also optimalen Arbeitspunkt finden, ist so eine ganz klassische Aufgabe für die DOE. Genauso kann man mit der DOE aber zum Beispiel auch einen robusten Arbeitsbereich finden. So sagen, wenn wir die Temperatur zwischen 50 und 70 Grad variieren und unsere Haltezeit zwischen 2 und 5 Sekunden, dann funktioniert das besonders gut. Da haben wir also wenig Streuung im Prozess. Das ist etwas, was die DOE auch liefern kann. Das Gleiche gilt für den Nachweis von Anforderungen. Wenn wir also zum Beispiel für einen Prozess zeigen müssen, in einem bestimmten Parameterfeld funktioniert der gut genug für das, was wir von ihm wollen, für die Anforderungen an die Merkmale, dann können wir das mit DOE umsetzen. Wir können natürlich damit auch Toleranzen ermitteln oder auch Simulationen machen. was ist jetzt in der Vorgehensweise unterschiedlich? Ja, bei der üblichen Versuchsplanung gehen wir los und typischerweise ist es eine iterative Suche. Das heißt, wir haben einen Startpunkt und dann gucken wir mal, wie sieht es denn aus, wenn wir ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger gehen. Und typischerweise gehen wir immer in eine Richtung. Das heißt also, von unserem Prozess oder unserem Versuch, den wir uns angucken, halten wir alles fest und verändern nur eine Größe, damit wir sehen können, was passiert denn, wenn ich zum Beispiel die Haltezeit erhöhe oder ein bisschen niedriger setze, in welche Richtung entwickelt sich dann meine Zielgröße, also das, was hinten rauskommt. Das hat so ein bisschen was von Topfschlagen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen dieses Spiel vom Kindergeburtstag kennt. Man hat so die Idee, irgendwo ist ein Topf, darunter ist was Leckeres oder irgendein kleines Geschenk versteckt. Mit verbundenen Augen kriecht man mit einem Topf, Kochlöffel über den Boden, schlägt mit dem Kochlöffel immer mal so ein bisschen vor sich her und guckt, wann man den Topf schlägt, also wann man den Topf erreicht hat. Und wenn man den Topf erreicht hat, darf man halt drunter gucken und das behalten, was drunter liegt. Und ungefähr so ist diese iterative Suche auch. Ich weiß nicht genau, ob es besser wird. Ich vermute, dass es irgendwo einen Topf gibt, wo irgendein Geschenk, eine Süßigkeit drunter liegt. Und ich mache mich einfach mal auf den Weg und gucke, ob ich hinkomme. Dieses Prinzip, alles festzuhalten bis auf eins, also zum Beispiel nur die Temperatur zu variieren oder nur den Druck oder nur die Zeit, das nennt man auch OFAT, One Factor at a Time. Das funktioniert. Ganz viele Entwicklungen, ganz viele Produkte sind so entwickelt worden. Es hat also eine gewisse Berechtigung und es scheint ja auch erstmal logisch. So, jetzt kommt die DOE und macht das ein bisschen anders. Sonst wäre es ja völlig witzlos, da jetzt irgendwie eine neue Methodik draus zu machen. Bei der DOE werden viele Sachen auf einmal geändert, nach einem vorgegebenen Plan. Ja, das erscheint manchmal sehr wild. Ich werde in Folge 3 noch ein bisschen mehr darüber reden, was genau hinter diesen Plänen steckt. Diese Versuchseinstellungen bei der DOE werden strategisch gewählt. Und strategisch heißt in dem Fall, dass wir wissen, aufgrund von mathematischen Gesetzmäßigkeiten, wo verstehen wir besonders gut, was der Prozess macht? Wo kriegen wir besonders viele Informationen raus über unseren Versuchsbereich, den wir untersuchen wollen? Ja, wir stecken uns ein Feld ab und sagen, das ist der Raum, unser Versuchsraum, unser Spielfeld. Da wollen wir wissen, was da passiert. Und zwar mit möglichst wenig Versuchen. Und das ist das, was die DOE macht, indem sie zum einen das Vorwissen nimmt und zum anderen eben die Informationstheorie oder die Mathematik. Jetzt könnte man ja sagen, naja, ne, also wenn man am Ende überall hinkommt, ist ja egal, wie man gelaufen ist. Ja und nein. Der Nachteil der üblichen Versuchsplanung ist, das dauert wirklich lange. Und gerade heute haben wir unglaublich komplexe Prozesse, wo wir versuchen, an vielen Stellschrauben das Optimum rauszuholen. Typischerweise können Menschen 3 bis 4 Stellschrauben so im Blick behalten und dann ist aber auch unsere Kapazität vom Gehirn her nicht mehr in der Lage, das noch irgendwie sinnvoll zu durchblicken. Ja, das heißt also, wenn wir viele Einflussgrößen haben, dann muss man ganz schön lange suchen, bis man irgendwie mal besser geworden ist oder bis der Arbeitspunkt ein bisschen optimaler ist als vorher. Ganz schwierig ist, dass wir gar keine Wechselwirkungen untersuchen können, wenn wir immer nur in eine Richtung laufen. Ja, so Klassiker wie Temperatur- und Druckkombinationen zum Beispiel, kann man mit der Strategie, ich lasse alles fest bis auf eins und das gucke ich mir an, der OFAT-Strategie, kriege ich keine Wechselwirkung raus. Das ist schwierig, komme ich gleich nochmal zu. Wenn ich einen ganzen Bereich abdecken möchte und wirklich gucken möchte in meinem ganzen Raum, den ich definiert habe, in meinem Spielfeld, wo ist da ein besonders guter Punkt, dann muss ich da sehr lange durchlaufen, wenn ich mich Schritt für Schritt vortaste. Ich kann damit tatsächlich nur gucken, ob ich irgendwie besser werde, also einen optimalen Punkt erreichen. Sowas wie Nachweis oder Toleranzrechnung oder Simulation ist total schwierig, weil wir über diese iterative Versuchsanordnung kein Gesamtmodell bekommen. Also keine Funktion, die uns sagt, wenn wir jetzt Druck, Temperatur, Zeit und was weiß ich noch was gemeinsam verändern, dann erwarten wir so einen Wert. Wir haben keine Funktion, die das alles aufnimmt und abbildet. Die DOE kann das, hat aber natürlich auch Nachteile. Und ein Nachteil ist, man muss sich darauf einlassen. Denn die Auswertung von DOE-Versuchen, die geht halt nicht von einem Versuch zum nächsten und dann gucke ich mal, was ist rausgekommen und bewege mich dann in eine interessant erscheinende Richtung, sondern bei der DOE ist es so, ich habe einen Plan und ich muss den erstmal umsetzen. Das heißt, ich muss erstmal Versuche machen und erst am Ende, wenn ich meine Versuche gemacht habe, dann kann ich auch mit der Auswertung die Informationen daraus holen. Ich muss auch am Anfang sagen, was genau ist mein Spielfeld? Ich stecke diesen Bereich ab und in dem arbeite ich dann. Wenn ich dann feststelle, eigentlich wäre das total gut gewesen, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter nach links gehen würde, weil da scheint es echt spannend zu werden, dann hat die DOE diese Flexibilität nicht. Dafür bildet sie halt das Spielfeld sehr gut ab, was wir uns ausgesucht haben. Insofern gibt es Vor- und Nachteile von beiden Strategien. Die DOE hat sicherlich den grandiosen Vorteil, dass man damit sehr viel mehr machen kann und dass sie eben auch für Nachweise, Anforderungen, Toleranzermittlung brauchbar ist und uns sagt, wie gut können wir das Ganze denn? Also Wechselwirkung habe ich ja eben schon mal angesprochen. Was ist das und warum sind die wichtig oder wie wichtig sind sie überhaupt? Also ist es etwas, womit wir uns beschäftigen sollten oder ist es so nice to have? Kann man mal angucken, wenn man Zeit hat. Ganz klar, Wechselwirkungen sind absolut wichtig. Und ich habe noch keine DOE erlebt, in der keine Wechselwirkungen vorgekommen sind. Da waren immer Wechselwirkungen und diese Wechselwirkungen waren auch immer wichtig zum Verstehen, warum funktioniert das so oder anders. Es gab nur eine einzige Situation von den vielen DOEs, die ich bis jetzt gesehen habe, wo keine Wechselwirkung wichtig war. Der Grund war, das Spielfeld war so klein und so eingeschränkt, dass da einfach keine Wechselwirkung zu finden war. Aber das war die absolute Ausnahme. Und bei allen anderen DOEs, und das waren viele, waren immer Wechselwirkungen wichtig. Wenn Sie mir nicht glauben, probieren Sie es selber aus. Aber erstmal erzähle ich ein bisschen was dazu. Was ist denn jetzt eine Wechselwirkung? Also Wechselwirkung, zwei oder auch mehr Einflussgrößen, wirken in Interaktion, also wechselseitig, anders, als wenn wir sie alleine separat betrachten. Plakatives Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie messen den Süßungsgrad von Ihrem Kaffee oder Ihrem Tee und Sie haben zwei Einflussgrößen. Das eine ist Zucker, Sie geben Zucker dazu, Sie geben keinen Zucker dazu, sind die beiden Versuchseinstellungen, die Sie ausprobieren. Und Sie haben auf der anderen Seite das Rühren. Sie rühren oder sie rühren nicht. Ganz einfache Geschichte. Wenn wir uns jetzt überlegen, wie süß wird das Ganze, wenn wir keinen Zucker dazugeben und nicht rühren? Naja, es wird halt nicht süß. Wenn wir keinen Zucker dazugeben und wir rühren, wird das auch nicht süß. Wenn wir jetzt Zucker dazugeben und nicht rühren, je nachdem, wie lange wir warten, wie heiß der Kaffee oder Tee ist, es wird ein bisschen süßer. Und wenn wir Zucker dazugeben und rühren, dann haben wir eine viel, viel größere Süßung des Kaffees oder des Tees als bei allen anderen Kombinationen. Das heißt, in meinem Spielfeld, wo ich Zucker und Rühren variiere, jeweils ja oder nein, gibt es genau einen Punkt, an dem ich wirklich richtig hohe Süßungskraft habe. Das ist, wenn ich rühre und Zucker reingebe. Und an allen anderen Punkten ist es so mehr oder weniger nicht süß. Das heißt, die Wechselwirkung besteht darin, dass ich Rühren und Zucker in einer guten Kombination brauche, um eine hohe Süßung meines Kaffees oder Tees zu erreichen. Das ist eine Wechselwirkung. Und ganz oft sind diese Wechselwirkungen ganz entscheidend für das Prozessverständnis. Können Sie sagen, ja, wir machen aber keinen süßen Kaffee im Prozess. Das stimmt. Vielleicht haben Sie das schon mal erlebt, eine andere Art von Wechselwirkung, wenn Sie im Winter versuchen, Ihr Auto zu starten. Na, Außentemperatur und Batterieleistung, das ist beliebig schwierig und im Winter springt dann eben das Auto einfach mal nicht mehr an, weil die Batterieleistung bei Kälte nicht gut funktioniert. Vielleicht wäre die bei normalen Außentemperaturen völlig in Ordnung, die Batterie. Aber wenn sie dann auch noch gestresst wird durch die Außentemperatur, wir also eine Wechselwirkung von Temperatur und Batterieleistung haben, dann funktioniert das mit der Zündung nicht mehr. Das können wir jetzt für zwei Sachen, die kombiniert werden, wie Außentemperatur und Batterieleistung oder auch Zucker und Rühren machen. Wir können natürlich auch mehr als zwei kombinieren. Also wenn wir zum Beispiel noch irgendeine Art von Temperatur bei unserem Kaffee- und Tee-Experiment dazu nehmen oder auch noch die Wartezeit. Wenn ich länger warte, wird der Zucker sich irgendwann von selber auflösen und so weiter. Man kann da beliebig kombinieren und gerade in komplexen Prozessen ist ja die Vielfalt dann eine sehr große. Praktischerweise ist es so, dass die Zweierkombinationen sehr häufig sind und auf jeden Fall berücksichtigt werden sollten. Die Dreierkombinationen oder Dreifachwechselwirkung, Dreifachinteraktionen, die sind schon sehr viel seltener. Deswegen kann man da gerade am Anfang öfter mal drauf verzichten. Und alles, was danach kommt, also vierfach, fünffach oder noch mehrfach Wechselwirkung und Interaktion, das ist wirklich eine Rarität, wenn da noch irgendetwas Wichtiges ist. Typischerweise kommt man vorher schon an einen Punkt, dass man sagen kann, wir haben das gut genug verstanden. Ganz wichtig, Wechselwirkungen sind sehr oft sehr relevant und entscheidend, um zu verstehen, was da passiert. Und wenn ich sie nicht berücksichtige, dann kriege ich auch ganz oft nicht das Problem gelöst, um das es geht. Oder ich lasse Potenzial für das Produkt oder für den Prozess liegen. Und beides ist natürlich nicht so schön. Klingt ja vielleicht erstmal ganz interessant. Könnte man sich länger mit beschäftigen, wenn man noch nicht so viel DOE gemacht hat. Fragt sich natürlich, was sind denn jetzt so die Voraussetzungen, die entscheidenden Dinge, die ich brauche, um statistische Versuchsplanung und Auswertung machen zu können? Das erste habe ich schon gesagt. Ich muss mich auf eine andere Methodik einlassen. Deswegen ist es gut, am Anfang kleine Projekte zu machen. Nicht gleich das Riesending drehen zu wollen, sondern wirklich mit etwas Kleinerem zu starten und erstmal zu gucken, wie funktioniert das, was funktioniert gut für uns und was ist vielleicht nicht ganz so optimal. Und wenn Sie sagen, naja, vielleicht mache ich das gar nicht unbedingt in meiner Firma, da habe ich gar nicht die Möglichkeiten oder die Situationen, machen Sie einfach ein interessantes Experiment zu Hause. Wir haben zum Beispiel mal herausgefunden, wie das perfekte Frühstücksei gekocht wird. Ja, perfekt heißt bei uns, das Weiße ist fest, das Gelbe ist flüssig. Und ja, ganz klar, zu kurz gekocht ist es Plörre und zu lang gekocht ist es steinhart. Und irgendwo dazwischen ist das Optimum. Und natürlich gibt es da verschiedene Philosophien, kaltes Wasser, heißes Wasser, anpieksen, ja, nein, wie groß ist das Ei, wie alt ist das Ei und so weiter und so fort. Ich kann Ihnen sagen, bei uns sind es 3 Minuten und 6 Sekunden. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, die DOE damals gemacht zu haben. Natürlich können Sie auch genauso alles mögliche andere optimieren, ob das Ihr Weg zur Arbeit ist oder den perfekten Kaffee oder Mikrowellen-Popcorn-Optimierung. Es gibt unglaublich viele Sachen, wo man das einfach mal umsetzen kann. Und eine schöne Sammlung von diesen einfachen DOEs, die man auch zu Hause ganz gut umsetzen kann, finden sich zum Beispiel im Buch DOE Simplified von Anderson und Whitcomb, die immer wieder interessante Ideen haben, wie DOE anschaulich erlebt werden kann. Was brauche ich noch für eine DOE? Außer, dass ich es will. Das Ergebnis, um das es geht, also die Qualität oder irgendein Merkmal, das muss messbar oder mindestens greifbar sein. Ja, messbar zum Beispiel eine Skala von 0 bis 10. Messwert ist natürlich auch immer schön. Schichtdicke in Mikrometer zum Beispiel. Das sind alles tolle Zielgrößen, mit denen ich gut arbeiten kann. Wenn es nur greifbar ist, also attributiv, sprich ich habe ein gutes oder ein schlechtes Ergebnis oder vielleicht auch so eine Klasseneinteilung, perfekt, akzeptabel, ausreichend oder schlecht, das geht auch, das ist ein bisschen aufwendiger, da braucht man einfach ein paar mehr Versuche für. Grundsätzlich ist das möglich. Wenn ich das Ergebnis gar nicht greifen kann, dann kann ich auch keine DOE machen. Für die Einflüsse gilt was Ähnliches. Das heißt, ich brauche Einflüsse, die messbar sind oder greifbar. Und die, die ich dann in meinem Plan gezielt verändern möchte, die muss ich natürlich auch einstellen oder auswählen können. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich weiß, die Körnung hier ist ein ganz wichtiger Einfluss in dem Prozess und ich will untersuchen, wie der Einfluss ist mit einem Plan, dann wird mir der Plan sagen, du musst folgende Einstellungen, Niveaus oder Werte auswählen. Und wenn ich das nicht habe, weil ich immer mit dem leben muss, was mir mein Lieferant auf den Hof stellt, nee, dann funktioniert das so nicht. Also ich muss diese Plangrößen auch einstellen können, mindestens mal für meine Versuche. Sinnvoll ist es auf jeden Fall, sich vor den Versuchen mit dem Thema Messunsicherheit zu beschäftigen. Das finden Sie in Folge 8 auch nochmal sehr viel ausführlicher. Nur als Hinweis, gerade wenn es um die Messbarkeit von Zielgrößen geht, ist das ein entscheidender Schritt dahin, dass diese Versuche auch effizient sind. Denn nur wenn ich eine ausreichend kleine Messunsicherheit habe, kann ich überhaupt rausfinden, was passiert denn da in meinem Versuch oder in meinem Prozess. Ich brauche Zeit und Material für die Durchführung. Ich muss ein bisschen was wissen zu Versuchsplanung und Auswertung. Und ganz wichtig, eine Software, die mich dabei unterstützt, sowohl bei der Planung als auch bei der Auswertung, macht das Ganze sehr viel besser. Ich kann Ihnen nur davon abraten, es irgendwie per Hand zu versuchen oder mit Excel. Das funktioniert wirklich schlecht. Das, was da mathematisch passiert, sind Matrizenoperationen und da ist einfach, es ist ein bisschen aufwendig, sowas zu Fuß oder auch mit Excel umsetzen zu wollen. Deswegen nutzen Sie einfach die vielen Angebote, die sämtliche Versuchsplanungs- oder auch allgemeine Statistiksoftwarepakete haben mit den Demo-Lizenzen. Gucken Sie sich das Ganze 30 Tage an und lassen Sie sich dabei unterstützen. In der nächsten Folge gucken wir uns dann an, wie ist denn überhaupt der Anfang? Also was mache ich als erstes, außer vielleicht die Statistiksoftware zu organisieren? Aber ganz am Anfang geht's noch gar nicht um Statistik, sondern ganz am Anfang geht's erstmal darum, zu sammeln und zu strukturieren, welches Vorwissen haben wir und wie kommen wir jetzt dahin zu sagen, das ist das, was wir auch wirklich weiter untersuchen wollen. So, das war, glaube ich, mit die längste Folge, die ich jemals aufgenommen habe. Danke, dass Sie bis hierhin zugehört haben und ich hoffe, Sie merken ein bisschen, wie sehr mich dieses Thema triggert und wie sehr ich da Spaß dran habe, Ihnen zu erklären, wie Versuchsplanung funktioniert. Wir werden das Ganze umsetzen anhand eines kleinen Beispiels. Dazu gibt es nächste Woche mehr und ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und viel Erfolg und Spaß mit der Datenanalyse wünscht Ihnen Barbara Bredner.